So, vielen Dank. Jetzt muss ich erst noch mal. Sollte jetzt. So, sehr schön. Okay, schön euch zu sehen heute Morgen. Ja, also ich würde sagen, es waren einige doch recht mutig, dass sie heute gekommen sind oder bei dem Thema oder sie haben es vorher nicht gewusst. Ich glaube, so ein paar Geburtstagsgäste sitzen jetzt hier und denken, ah, da gibt's was Netteres. Also tut mir leid. Oh, Moment. Genau. Ja, müsst ihr jetzt durch. Also, es kommt noch schlimmer. Es ist tatsächlich so ein großes Thema, dass ein Teil nicht reicht. Also ihr wisst, wann ihr das nächste Mal nicht kommen müsst. Das ist dann irgendwann im August. Genau. So. Also wir haben so eine kleine Reihe. Das sollte ich vielleicht auch anschalten. Das ist ja nicht schlecht. So. Genau. Zum Thema Trauer, das ist einfach ein sehr großes Thema. Und ich finde, da kann man sehr viel dazu sagen. Und ich hoffe, ihr nehmt heute einiges mit. Also, stellt euch mal vor, ihr seid so richtig traurig, sitzt auf einer Parkbank und dann passiert Folgendes. Jemand kommt vorbei und sagt, du bist traurig, herzlichen Glückwunsch. Da fühlt ihr euch doch gleich besser. Tatsächlich hat Jesus mal sowas Ähnliches gesagt. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen das sacken lasst, vielleicht kommt er drauf. Genau, also in der Bergpredigt, in der berühmtesten Rede der Welt, kommt vor in Matthäus 5. Ja, meinst du weit? Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. In der Bergpredigt kündigt Jesus das Reich Gottes an, ein Reich mit ganz anderen Maßstäben. Er sagt einige provozierende Dinge, wie eben dieses hier, glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Und das Wort für trauern meint richtig tiefes Leid, Wehklagen, das Schmerzliche. Nicht nur so ein bisschen traurig, sondern richtig erschütterndes, durchdringendes Weinen, besonders um geliebten Menschen. Und der Vers beginnt dann mit glückselig sind. Es ist im Griechischen Makarios. Das ist eine Glückwunschformel. Also es ist wirklich herzlichen Glückwunsch. Du bist traurig, super. Und Glück meint hier nicht nur so ein fröhliches Gefühl, sondern vielmehr, du bist von Gott gesegnet. Also noch schlimmer, ja. Also du bist von Gott gesegnet. Dein Herz wird heilen, dein Leben wird Shalom erfahren. Und Shalom meint inneren Frieden, Wohlergehen, Seelenruhe. Das ist jetzt ein bisschen extrem, oder? Also das sind so zwei Pole. Ihr habt auf der einen Seite Trauer, auf der anderen Shalom. Wie verbindet Jesus diese Gegensätze? Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Also Jesus verbindet Trauer und Shalom mit Trost. Und ich möchte dieses Bild, was ihr da so angedeutet seht, von der tröstenden Mutter aufgreifen. Vielleicht habt ihr schon mal ein weinendes Kind getröstet, so ein kleines. Wisst ihr noch, wie sich das angefühlt hat? Während wir trösten, entsteht eine Verbindung. Und irgendwas am Trösten ist scheinbar so wertvoll, dass Jesus sagt, du brauchst Trost? Super. Und darum geht es heute. Also um Trauer und Trost und wie Gott uns in der Trauer tröstet. Meine Frage ist, was passiert beim Trauern eigentlich und wie entsteht dabei Trost? Das Thema Trauer ist ja nicht so angenehm und macht vielleicht sogar Angst. Und keiner mag wirklich solche doofen Gefühle. Aber Trauer ist kein schwarzes Loch, in das wir fallen. Es ist keine psychische Krankheit. Wer sich mit Trauer auseinandersetzt, findet Hoffnung, Heilung und Trost. Mein Ziel heute ist, dass ihr so eine positive Sicht bekommt von Trauern. dass du Trauer verstehst wie eine freundliche Ärztin, die die Wunden behandelt. Du bekommst auch eine Idee, wie Gott heilsam Trost schenkt. Vielleicht hast du ja gerade das Glück, dass du gerade dich gar nicht so betroffen fühlst von dem Thema, aber eigentlich betrifft Trauer jeden. Wir denken oft nur an den Verlust eines geliebten Menschen, doch Trauer ist viel breiter. Sie ist die normale Seelenreaktion auf einen Verlust. Und Verluste können alle Bereiche betreffen. Zum Beispiel eine Beziehung, eine Freundschaft geht zu Ende oder du erlebst eine Trennung oder du hast einen Unfall, du bekommst eine Krankheitsdiagnose, die dein Leben auf den Kopf stellt, du verlierst deinen Job, musst umziehen. Verluste betreffen auch Träume und Pläne, die scheitern. Du hast dir dein Leben vielleicht völlig anders vorgestellt. Oder du hast deinen Kindern ein unbeschwertes, glückliches Leben gewünscht und es kommt anders. Das hört sich jetzt manchmal so ein bisschen läppisch an, ist es aber nicht. Also in unserem Leben kann das sehr tief sein, die Erfahrung. Also im Grunde hat schon jede Veränderung eigentlich mit einem Verlust zu tun. Wenn was Neues kommt, geht meistens auch was Altes. Entscheidend ist nicht, was verloren ging, sondern wie bedeutsam es für uns war. Wie wichtig war es dir? Trauer ist sehr individuell. Zwei Leute verlieren ihren Job. Der eine sagt, oh, eine neue Chance. Und der andere leidet darunter. Wie stark wir trauern, zeigt oft, was uns wirklich wichtig war. Was haben wir verbunden mit dem, was wir verloren haben? Und ein weiterer Auslöser für Trauer kann auch das Leiden anderer und die Zerbrochenheit dieser Welt sein. Deshalb übersetzt die gute Nachricht unseren Vers aus der Bergpredigt mit: Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Auch wenn du gerade vielleicht weniger betroffen bist, vielleicht sind es Freunde von dir. Und wer versteht, was Trauer ist, kann andere begleiten. Ich habe es gerade gesagt, es gibt sehr viele schmerzhafte Verluste. Am schwersten trifft uns aber der Verlust eines geliebten Menschen. Ich spreche heute bewusst über Tod und Sterben. Das ist ein Tabuthema in unserer Kultur. Früher war Tod eher Teil des Alltags. Die Menschen sind zu Hause gestorben. Es gab gemeinschaftliche Rituale. Und heute ist Tod oft eher isoliert. Und private Trauer verschwindet hinter geschlossenen Türen. Und Gott sei Dank für unseren medizinischen Fortschritt. Wirklich. Und trotzdem, wie jeder von uns, den Verlust nahestehender Menschen erfahren. Und viele fühlen sich dann überfordert, weil sie es sonst auch nirgendwo mitbekommen haben. Das war ja alles hinter verschlossenen Türen. Und die fragen sich dann, ist das normal? Wie fühlt sich das an? Wie gehe ich damit um? Trost wird dringend gebraucht. Nicht nur bei großen Verlusten, sondern auch bei kleineren. Und auch wenn ich heute viel von großen Verlusten spreche, kannst du es auf kleinere Verluste übertragen. Wie komme ich überhaupt auf das Thema? Manche von euch wissen es, dass vor 2 Jahren meine Mutter gestorben ist. Und schon ein paar Jahre vorher hatte ich Gott gebeten, mich darauf vorzubereiten, wenn der Tag kommt. Sie war dann so, bevor sie gestorben ist, ungefähr 1 Jahr lang schwer krank. In der Zeit hing so ein Damoklesschwert über uns und ich hatte so 3 Möglichkeiten, wie ich reagiere. Entweder ich erstarre, ich fliehe und lenke mich ab oder ich packe den Stier bei den Hörnern. Und ich habe dann Letzteres gewählt. Ich habe mich aktiv mit Trauer auseinandergesetzt. Ich habe mir zum Beispiel Predigten von Rick Warren angehört, der um seinen Sohn getrauert hat. Oder ich habe mit unserem Pastor Daniel gesprochen. Und diese proaktive Auseinandersetzung half mir, Gottes Trost zu erfahren, auch als meine Mutter dann gestorben ist. Gott hat mein Gebet erhört. Er hat mich vorbereitet und getröstet. Und ich glaube, dass dieser Trauer auch für dich heute da ist. Meine Predigt hat drei Teile. Das erste ist, wir schauen uns an, was Trauer ist. Was passiert da eigentlich? Das zweite ist, Gott, unser Tröster, er ist die Quelle allen Trostes. Und ein konkretes Beispiel, wie Jesus getröstet hat. Als erstes schauen wir uns jetzt mal in den Kopf. Das fand ich total spannend, tatsächlich. Was sagen eigentlich Neurobiologie und Psychologie dazu? Was passiert beim Trauern im Gehirn? Also ich finde es vielleicht ein bisschen abgefahren, aber es ist echt cool. Ich habe vorhin schon gesagt, Trauer ist eine Reaktion auf Verlust. Und jetzt kommt so eine Definition. Also psychologisch betrachtet ist Trauer ein natürlicher Anpassungs- und Verarbeitungsprozess, der nach einem bedeutsamen Verlust einsetzt. Also man hat einen bedeutsamen Verlust und dann reagiert die Seele darauf, sich anzupassen und es zu verarbeiten. Sie ist keine Krankheit, sondern eine gesunde Reaktion der Psyche, mit der der Mensch versucht, sich innerlich auf eine veränderte Realität einzustellen. Jetzt seid ihr schlauer. Also ich mache euch mit euch einen kleinen Ausflug ins Gehirn. Viele Menschen fragen sich, warum reagiert man in einem Todesfall so extrem? Warum fühlt sich Trauer wie so ein Sturm im Inneren manchmal an? Stellt euch vor, ihr seid in einem Kleinbus unterwegs, auf einem Roadtrip. Der Verstand sitzt am Steuer, die Gefühle sitzen hinten auf den Sitzen. Manche dösen, andere unterhalten sich. Die Freude sitzt vorne neben dem Verstand und sagt, oh, können wir mal bei dem Sonnenblumenfeld anhalten da drüben, das ist ja so schön. Der Verstand sagt, noch 2 Stunden müssen wir arbeiten, danach können wir. Okay, alles klar und alles läuft ruhig, die Fahrt plätschert so dahin. Und dann fahrt ihr um eine Kurve und dann passiert es. Plötzlich meldet sich im Gehirn das Angstzentrum, die Amygdala. Alarm! Ein riesiger Felsbrocken liegt auf der Straße. Die Angst greift panisch ins Steuer. Der Bus kommt ins Schleudern. Er rumpelt auf einen Acker. Alle Gefühle werden durcheinander geworfen. Alle rufen durcheinander. Die Wut springt auf und schimpft. Die Angst schaut hektisch nach allen Seiten. Die Traurigkeit breitet wie eine schwere Decke über alles aus. Und die Freude, die sitzt starr vor Schreck in einer Ecke. Der Verstand sitzt völlig verdattert vorne am Steuer und denkt, das kann ich überhaupt nicht kommen sehen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Er ruft Ruhe da hinten, aber keiner hört auf ihn. Wie soll das jetzt weitergehen? Der Verstand ist echt überfordert von dem Chaos im Bus. In der Ecke startet plötzlich die Erinnerung, ihren Projektor. Bilder, Momente, Stimmen. Weißt du noch? Und plötzlich tut alles noch einmal weh. So ungefähr reagiert unser Gehirn, wenn wir einen Menschen verlieren. Vielleicht taucht bei dir der Felsbrocken nicht ganz so plötzlich auf. Vielleicht hast du es schon länger kommen sehen. Dann konntest du zumindest schon mal vom Gas gehen und ein bisschen langsamer werden. Aber auf der Straße kannst du nicht weiterfahren. Du musst auf den Acker und du rumpelst dann vielleicht ein bisschen weniger unsanft runter, aber du landest im Acker. Der Felsbrocken steht für einen schweren Verlust. Im Gehirn schlägt also die Amygdala, das Angstzentrum, Alarm. Dann werden die Bereiche für Emotionen, Erinnerung und Bindung gleichzeitig aktiv. Und das ist dieses Chaos. Deswegen fühlt sich das manchmal so chaotisch und überfordernd an. Das Verrückte ist, Studien zeigen, dass sich bei emotionalem Schmerz im Gehirn, teilweise dieselben Regionen aktiv sind wie bei körperlichem Schmerz. Das heißt, Trauer kann wirklich wehtun. Der Körper steuert dann dagegen mit körpereigenen Schmerzmitteln. Deswegen fühlen wir uns manchmal wie betäubt. Außerdem werden Massen an Stresshormonen ausgeschüttet. Die Auswirkungen kennen wir auch. Aber auch das Belohnungssystem im Gehirn spielt eine Rolle. Mit einem geliebten Menschen verbinden wir viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen. Gespräche, Nähe, Lachen. Und das Gehirn hat gelernt, die Person bedeutet Freude. Da besteht eine ganz enge Bindung. Und wenn dieser Mensch plötzlich fehlt, sucht das Gehirn weiter nach dem Gefühl. Darum ist die Sehnsucht so stark. Deswegen sind Erinnerungen oft gleichzeitig schön und schmerzhaft. Im Gehirn laufen da ähnliche Prozesse ab wie bei Suchtkranken. Wir sind sozusagen auf Entzug von einer geliebten Person. Wenn wir zu unserem Kleinbus zurückkehren, dann steht er jetzt irgendwo auf dem Acker. Alle sind ausgestiegen, die Gefühle stehen völlig durcheinander und sind aufgebracht. Genau in diesem Moment kommt jemand dazu. Es ist kein Polizist, kein Richter, sondern eher jemand wie eine Ärztin. Sie schaut sich die Situation an und sagt nicht, ah, jetzt stell dich mal nicht so an, komm, es war nur ein Hund. Sie sagt, zeig mir erst mal, was weh tut. So kann man Trauer verstehen. Trauer ist nicht der Unfall, Trauer ist die Ärztin, die zur Unfallstelle kommt. Und hier beginnt das, was wir den Trauerprozess nennen. Die Ärztin setzt sich zu den Gefühlen, sie hört zu, sie schaut sich die Wunden an, sie gibt der Angst Raum, sie lässt die Tränen zu, sie hört den Erinnerungen zu. Und langsam, ganz langsam fangen an, die Dinge sich zu ordnen. Der Verstand beginnt zu begreifen, was wirklich los ist. Die Gefühle dürfen aussprechen, was weh tut, und die innere Erinnerung bekommt ihren Platz. Nicht sofort, und der Bus fährt nicht gleich wieder auf eine Autobahn. Erstmal müssen alle zusammen den Bus aus dem Acker schieben. Vielleicht ruft ihr Leute dazu, die beim Schieben helfen. Und das ist anstrengend. Trauer kostet viel Kraft. Und es dauert. Aber Schritt für Schritt kommt der Bus wieder auf den Weg. Vielleicht erstmal auf den Feldweg und dann erst wieder auf eine Straße. Aber irgendwann kommt er weiter. Trauer läuft auch nicht geradeaus. Sie kommt in Wellen. Es gibt Tage, an denen der Schmerz sehr stark ist. Gerade am Anfang schlagen uns noch wie die Wellen über den Kopf. Und an anderen Tagen ist wieder ein bisschen Leichtigkeit da. Und dann kommt wieder mal eine Trauerwelle und so weiter, die wieder abebbt. Also es geht so in Wellen und im Laufe der Zeit werden die Wellen niedriger. Und niedriger, dazwischen kommt auch wieder mal eine höhere. Aber irgendwann umspülen sie nur noch unsere Füße und merken, ah, da ist die Trauer. Wir kennen es, aber es ist okay. Unser Gehirn und unsere Seele arbeiten in dieser Zeit daran, das Unfassbare zu begreifen. Die Wirklichkeit ist anders geworden. Ein Mensch fehlt. Aber auch die Liebe verschwindet nicht. Sie verändert nur ihren Platz in unserem Leben. Wir müssen die physische Präsenz von einem Menschen loslassen. Er steht nicht mehr vor uns. Wir können ihn nicht mehr sehen, wir können nicht mehr hören, wir können nicht mehr anfassen. Unsere Zukunft und unsere Gegenwart hat sich geändert. Aber die Vergangenheit mit der Person und das, was wir zusammen erlebt haben, bleibt. Trauer ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Zeichen dafür, dass unser Herz gebunden war und dass diese Liebe wichtig war. Trauer ist der Weg, auf dem unser Herz langsam lernt, mit dieser Liebe weiterzuleben. Auf dem Weg können wir etwas entdecken. Trauer und Trost sind keine Gegensätze. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir denken manchmal, erst muss die Trauer verschwinden, dann kann der Trost kommen. Das ist nicht so, sondern der Trost wächst mitten im Trauerprozess. Wenn wir weinen, während wir erinnern, werden wir langsam lernen, mit dem Verlust zu leben. Und genau dort beginnt Gott, unser Herz zu heilen. Gott hat unsere Seele genial gemacht. Wir haben die Fähigkeit zu lieben und wir haben die Fähigkeit zu trauern und Trost zu finden. Die Ärztin kommt nicht erst, wenn alles wieder in Ordnung ist, sondern die kommt zur Unfallstelle. Trost beginnt also im Acker und nicht erst wieder auf der Straße. Wir haben gerade gesehen, wie Trauer in uns wirkt. Wie ein Sturm im Innern, der die Gefühle durcheinander wirbelt. Erinnerungen wie ein Projektor ablaufen lässt und uns manchmal völlig überwältigt. Aber Trauer ist nicht das Ende. Sie ist der Weg, auf dem Heilung beginnt. Die Psychologie erklärt es wie der Trauer. Doch darüber hinaus gibt es einen Trost, der viel tiefer geht. Ein Trost, der über unser Verstehen hinausreicht. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, also wenn man an einem Grab steht, dann stehen wir so am Rande unserer Realität. Wir stoßen an unsere Grenzen. Was wir sonst sehen, fühlen und begreifen, trägt plötzlich nicht mehr. Unsere gewohnte Weltsicht wird erschüttert. Und das Grab stellt uns Fragen. Ist jetzt alles vorbei? War es das? Oder gibt es noch mehr? Gibt es eine weitere Dimension? In unserem christlichen Glauben liegt eine ganz, ganz tiefe Hoffnung. Wir haben die Perspektive Ewigkeit. Im Glauben dürfen wir darauf vertrauen, unser Leben ist bei Gott geborgen. Er verliert uns nicht, auch nicht im Tod. Diese Hoffnung ist größer als unser Schmerz. Sie ist ein Trost, den wir uns nicht selbst geben können, sondern ein Trost, den Jesus schenkt. Und gerade diese Erschütterung kann Hoffnung neu wachsen lassen. Wie Wurzeln, die plötzlich tiefer gehen, bis zur Quelle allen Trostes. Wenn Gott diese Quelle ist, finden wir das auch in der Bibel. Also tatsächlich gibt es viele Stellen, die davon sprechen, dass Gott tröstet. Ihr habt sie auch auf euren Sitzen gesehen und gefunden. Also nur ein paar. Und den hohen Stellenwert von Trost kann man auch daran ablesen, dass Jesus, als er seinen Dienst beginnt, so eine Bibelstelle auswählt. Und zwar ist es aus Jesaja 61, liest er das vor. Also es ist noch länger, aber der Teil, der mit Trost zu tun hat, ist die. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesandt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Er hat mich gesandt, um alle Trauernden zu trösten. Den Trauernden Zions Schmuck zu geben, anstelle von Asche und Freudenöl statt Trauer. Das ist Jesu Auftrag, so sieht er ihn. Er ist gekommen, um Trost zu bringen. Jesus ist nicht fern, er schaut nicht kritisch auf unser Leid, er geht hinein in unsere Trauer und weint mit uns. Er hält uns fest und schenkt Hoffnung. Das wollen wir jetzt ein bisschen konkreter anschauen. Wie tröstet Jesus? Wie sieht es praktisch aus? Und eine der bewegendsten Geschichten darüber steht im Johannesevangelium. Sie erzählt von einer Familie, die genau das erlebt hat, worüber wir heute sprechen. Lazarus, ein enger Freund von Jesus, wird schwer krank. Seine Schwestern Maria und Martha schicken eine Nachricht an Jesus und sagen, Herr, den du lieb hast, der ist krank, komm. Und sie hoffen, dass Jesus kommt und dann wird alles wieder gut. Aber Jesus kommt nicht sofort. Und während sie warten, passiert das, was sie am meisten gefürchtet haben. Lazarus stirbt. Das Haus füllt sich mit Menschen, Freunde kommen, Nachbarn, es wird geweint, getröstet, erinnert. Die Atmosphäre ist schwer, so wie es so oft ist, wenn ein Mensch fehlt. 4 Tage später kommt Jesus schließlich in das Dorf Bethanien. Martha hört, dass er kommt und läuft ihm entgegen. Und dann sagt sie diesen Satz, der so ehrlich ist, dass es fast wehtut. Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. In diesem Satz steckt Schmerz, Enttäuschung, vielleicht auch ein Vorwurf. Und viele Menschen kennen solche Gedanken in der Trauer. Warum ist das passiert? Warum gerade jetzt? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha bleibt aber nicht bei dem Satz, sie sagt noch was Zweites. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott bittest, wird Gott dir geben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott bittest, wird Gott dir geben. Das ist ein ganz erstaunlicher Satz. Martha ist traurig, sie versteht die Situation nicht und trotzdem hält sie an ihrem Vertrauen fest. Man könnte sagen, in ihrem Herzen stehen zwei Sachen nebeneinander: der Schmerz über den Verlust und der Glaube an Jesus. Genau so erleben viele Menschen Trauer. Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Fragen mehr haben. Er bedeutet auch nicht, dass wir nicht verzweifelt sind. Glaube kann heißen, ich verstehe gerade nichts, aber ich halte trotzdem an Gott fest. Und Jesus hört Martha zu. Und dann sagt er etwas, was weit über diese Situation hinausgeht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus spricht hier nicht über Lazarus. Er spricht über eine Hoffnung, die größer ist als der Tod. Kurz darauf kommt auch Maria zu Jesus. Als sie ihn sieht, bricht sie zusammen und weint. Die Menschen um sie herum weinen ebenfalls. Die Trauer ist überall spürbar. Johannes schreibt, dass Jesus diese Szene sieht, die weinenden Schwestern, die trauernden Freunde, dass ihn das tief bewegt. Dann steht dort dieser kurze, aber unglaublich starke Satz. Und Jesus weinte. Der Sohn Gottes steht vor dem Grab und weint. Der Tröster steht nicht distanziert daneben, erklärt die Situation nicht theologisch und naja, in Wirklichkeit am Schluss, wir werden alle beieinander sein und so, das ist nur vorübergehend. Sondern geht hinein in die Trauer und fühlt sie. Er teilt sie. Und dann geht Jesus mit den Menschen zum Grab. Es ist eine Höhle, verschlossen mit dem schweren Stein. Und Jesus sagt, nimmt den Stein weg. Der Stein wird weggerollt. Jesus schaut zum Himmel und ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und dann passiert das Unglaubliche. Der tote Lazarus kommt tatsächlich aus dem Grab heraus. Für die Menschen, die dabei stehen, muss das überwältigend gewesen sein. Trauer verwandelt sich plötzlich in Staunen und Freude. Aber eines ist auch klar, also Lazarus ist nicht unsterblich geworden. Er hat weitergelebt, er hat mit seinen Schwestern gegessen, gelacht, sich unterhalten. Aber irgendwann, Jahre später, ist Lazarus nochmal gestorben. Seine Auferweckung war also kein dauerhaftes Ende für den Tod. Sie waren Zeichen. Die Auferweckung war ein ganz starkes Zeichen für die Jünger. Ein Vorgeschmack auf das, was an Ostern geschehen sollte. Das ist kurz vor Jerusalem und dem Kreuz die Geschichte. Jesus zeigt hier, der Tod hat Macht, aber er hat nicht das letzte Wort. Ich stelle mir manchmal vor, wie es war für Maria und Martha, als dann Lazarus später ein zweites Mal gestorben ist. Bestimmt war dann auch wieder Trauer da. Schmerz über den Verlust verschwindet nicht einfach. Aber ich bin überzeugt, dass die Trauer anders war. Sie war getragen von einer tiefen Hoffnung. Sie hatten erlebt, dass Jesus stärker ist als der Tod. Sie hatten gesehen, dass Gott Leben schenken kann, sogar dort, wo alles verloren scheint. Und dieses Getragensein, das ist Shalom. Das ist der innere Friede, den Jesus in der Bergpredigt versprochen hat. Und diese Hoffnung schenkt Jesus auch uns. Und darum sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Trauer bleibt real, aber sie steht nicht mehr allein. Sie steht im Licht der Hoffnung. Ich komme zum Abschluss. Wenn wir noch einmal an unseren Kleinbus denken, der Unfall ist passiert, der Bus steht im Acker, die Gefühle sind durcheinander, der Verstand weiß nicht mehr, was los ist, die Traurigkeit legt eine schwere Decke über alles. Jetzt beginnt der Weg der Trauer. Die Ärztin ist da. Sie schaut hin, hört zu, gibt den Gefühlen Raum. Langsam begreifen wir, was passiert ist. Die Ärztin versorgt die Wunden. Wir sammeln die Dinge wieder ein, die durcheinander gefallen sind. Erinnerungen, Gefühle und Fragen. Und irgendwann wird der Bus wieder gemeinsam auf die Straße geschoben. Wir haben heute gesehen, Trauer ist kein Zeichen von Schwäche, sie ist ein Zeichen von Liebe. Und Gott hat unsere Seele so geschaffen, dass sie trauern kann, dass sie Trauer empfangen kann. Ich hoffe, du hast heute eine positivere Sicht auf Trauer bekommen und du hast eine Idee bekommen, wie Gott heilsam Trost schenken kann. Vielleicht hast du gerade einen Verlust erlitten, einen größeren oder vielleicht auch einen kleineren. Und wenn du gerade in einer Zeit der Trauer bist, dann vielleicht drei kleine Gedanken. Erstens, nimm dir Zeit. Trauer hat ihr eigenes Tempo. Die Seele braucht Zeit, um das Unfassbare zu begreifen. Zweitens, geh nicht alleine durch diese Zeit. Sprich mit Menschen, die dir gut tun. Gott hat uns füreinander geschaffen. Vielleicht machst du einen Termin, Gesprächstermin mit Daniel aus. Drittens, bring deine Trauer zu Gott. Die Bibel ist voll von Menschen, die vor Gott geweint, geklagt und gefragt haben. Wir haben vorhin einen Klagepsalm gehört, eine Einleitung. Es ist nicht ungewöhnlich und komisch, es ist ganz normal. Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Der gleiche Jesus, der diese Worte gesagt hat, stand einmal vor einem Grab und weinte. Er spürte den Schmerz des Herzens schwer von Trauer. In dieser Situation, mitten im schlammigen Acker, sprach er dieses unendlich starke Wort der Hoffnung, das auch für uns gilt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus blieb nicht beim Tod stehen, denn er hat den Tod überwunden. Das Grab konnte ihn nicht halten. Und weil er lebt, dürfen auch wir hoffen. Liebe und Leben haben das letzte Wort. Trauer ist real, aber sie ist nicht das Ende. Schritt für Schritt mitten im Schmerz beginnt Heilung und Trost. Der Tröster steht nicht weit weg. Er steht bei uns im Acker, neben dem Bus, mitten in unserer Trauer. Und darum dürfen wir darauf vertrauen, wer trauert, ist Gott nicht fern. Im Gegenteil, gerade dort beginnt sein Trost. Ich möchte beten. Gott, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir fröhlich sind und wo wir traurig sind. Du siehst die Verluste, die wir erlebt haben. Du kennst die Menschen, die uns fehlen. Du kennst die Fragen, die wir manchmal nicht aussprechen. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht fern bleibt. Du bist der Gott, der unsere Tränen sieht, der Gott, der tröstet, der Gott, der Hoffnung schenkt. Danke, Jesus. Danke für Jesus, der selbst vor einem Grab geweint hat und uns gezeigt hat, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Schenke uns deinen Trost, wenn unsere Herzen schwer sind. Hilf uns, einander zu begleiten, zuzuhören und füreinander da zu sein. Und erinnere uns immer wieder daran, du gehst mit uns durch jede Trauer und du lässt uns nicht allein. Dir vertrauen wir uns an mit allem, was uns bewegt. Amen.